Ja, vielen, vielen Dank an euch als Lobpreisteam. Ich möchte echt noch mal um einen dicken, fetten Applaus für die bitten. Die meisten von denen sind ziemlich müde, sind gestern spät in der Nacht wiedergekommen. Die meisten von denen tragen wirklich in der Jugend große Verantwortung oder bei den Rangern oder anderswo, arbeiten die ganze Woche über mit und dienen uns dann am Sonntag auch noch im Lobpreis, so wie viele andere von euch auch. Ihre Dienste haben unter der Woche arbeiten und hier sich dann noch investieren. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott euch dafür belohnt und dass ihr euch auch erstattet, was ihr hier mal liegen lasst, auch an Energie. Ja? So, wir kommen zum letzten Teil unserer Predigtserie. Ich will mutig sein, ist heute das Thema. Es geht darum, so will ich sein. Und wenn wir das sagen, dann meinen wir, dass wir Gott immer ähnlicher werden. Wir meinen eigentlich, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und ganz besonders, indem wir Jesus anschauen, ganz besonders, indem wir in sein Wort reinschauen, wo einfach von ihm ganz viel geschrieben ist. Ich will mutig sein. Ich weiß nicht, wie mutig du dich heute Morgen fühlst, aber ich glaube, dass Jesus dich ermutigen möchte. Und das ist das Schöne. Wir müssen Mut nicht irgendwo in uns finden. Wir müssen Mut nicht irgendwo selber basteln oder aus dem Überraschungsei ziehen. Wir dürfen es bekommen von Gott. Denn Gott ist mutig. Gott hat keine Angst. Nicht vor heute, nicht vor morgen, nicht vor übermorgen. Und mit dieser selben Sicherheit, die er in sich trägt, will er uns einfach auch ausstatten und will er unser Leben verändern. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Kindheit. Ich bin jemand, der sich wirklich sehr gut zurückerinnern kann bis zu Zeiten, wo ich so 4 Jahre alt war. Und dann eben auch die Jahre ab da so. Und ich erinnere mich, es gab so immer Dinge, die haben mich wirklich gefuchst. Nämlich, wenn ich irgendwo gesehen habe, dass vielleicht ein paar Leute, die älter waren als ich, etwas konnten und ich mich das nicht getraut habe, dann habe ich nicht locker gelassen, bis ich irgendwann dahin gegangen bin und es auch geschafft habe. Okay? Ich erinnere mich sehr gut, einmal, da gab es bei uns in der Grundschule, ich war ja die 2 Jahre Grundschule, war ich ja in Süddeutschland und da gab es so eine Feuerleiter außen. Die ging richtig weit außen, nach oben bis ins, keine Ahnung, 5., 6. Stock. Und ich habe halt irgendwann mal, als ich da so Fußball gespielt habe am Nachmittag, habe ich ein paar Jugendliche da hochklettern sehen und ich wollte das irgendwie auch. Und ich dachte mir so, warum traue ich mich das nicht? Und dann bin ich immer wieder mit meinem kleinen Fahrrad, blaues Fahrrad mit roten Griffen, immer wieder dahin gefahren, klein Öli. Es ging mir gar nicht um andere Leute und stand immer wieder selber vor dieser Feuerleiter und dachte, ich muss da hoch, ja, bis ich irgendwann nach Wochen das tatsächlich gemacht habe, ganz alleine, ganz hoch geklettert. Ein paar Leute haben dann einen extremen Herzinfarkt fast bekommen, weil sie mich dann da oben irgendwann gesehen haben, so fröhlich ganz oben auf dem Dach. Aber ich wollte einfach den Mut aufbringen, das zu tun. Und ich erinnere mich an eine andere Begebenheit. Mein Bruder ist 1,5 Jahre älter als ich und ich habe oft mit ihm und seinen Freunden so gespielt draußen. Also damals war das noch so, kennt ihr vielleicht nicht, Eltern haben die Tür aufgemacht, Fußtritt gegeben und gesagt, jetzt kommt heute Abend wieder, ja, was in der Zwischenzeit los ist, interessiert uns eigentlich nicht großartig, geht zu euren Freunden, ne? Und dann haben Eltern auch noch was geschafft, gell? Das ist heute nicht mehr so. So, und dann mein Bruder, wir hatten so ein Grundstück, bisschen abschüssig und da war so ein großer Blumenkübel, so breit, irgendwie aus Ton, der war schon alleine so hoch und dann noch Blumen oben drüber. Ne? Und mein Bruder und sein Freund haben dann immer so Sprünge gemacht, von oben mit Anlauf über diesen Blumenkübel und cool die Beine angezogen oder irgendwas. Ja. Und ich habe das gesehen und ich wollte das auch, aber ich habe mich nicht getraut, ja. Und dann habe ich gewartet. Am nächsten Tag war mein Bruder dann irgendwie unterwegs mit seinen Freunden und ich hatte diese Rasenfläche alleine. Ja. Und ich habe gefühlt, 150 Mal bin ich losgelaufen, gesprintet und dachte, jetzt ist der Moment. Und ich sprinte auf diesen Blumenkübel zu und immer wieder abgebrochen. Ja. Und ich habe mir selber gesagt, Mensch, du kannst das bestimmt. Ja. Ich weiß nicht, war ich 6, 7 Jahre alt oder so. Und dann irgendwann kam mein Vater von der Arbeit, hat gesehen, dass ich immer noch da bin und hat dann auch zu mir gesagt, hey, ich glaube, du kannst das, du springst nicht weniger schlecht als dein Bruder und so weiter und es hilft alles nichts, oder? Es hilft nicht, dass du es weißt, es hilft nichts, dass andere dir sagen, es geht. Weißt du, manche Dinge, die gehen nur, oder viele Dinge gehen nur, wenn du den Moment hast, wo du den Mut aufbringst, einfach abzuheben. Wenn du dir vielleicht immer noch unsicher bist, wird es klappen, werde ich hängen bleiben, wie werde ich aufkommen, was auch immer. Weißt du, du kannst manche Dinge einfach nur machen, indem du es machst. Du musst einfach den Mut aufbringen, abzuheben und zu sagen, egal, ob es jetzt wirklich klappt oder nicht, ich tue es. Ich glaube, das ist so wichtig. Wenn wir heute über Mut reden, dann bedeutet Mut nicht, alles Nötige zu wissen. Mut bedeutet auch nicht, alle Fähigkeiten zu haben. Mut bedeutet, es zu machen. Und ich habe mir so einen kleinen Satz ausgedacht. Ich glaube wirklich, dass der wahr ist. Ja? Es sind nicht die klügsten und begabtesten, die die Welt verändern, sondern es sind die mutigsten. Es sind nicht immer die klügsten. Es sind nicht immer die Besten in einer Sache gewesen, die etwas zum ersten Mal getan haben. Es waren einfach die, die es gemacht haben. Und das finde ich so schön. Das ist doch schon mal eine gute Ausgangslage für dich und mich, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich halte mich nicht für völlig Banane, aber ich weiß, ich bin nicht der Klügste. Und ich halte mich nicht für völlig unfähig, aber ich weiß, viele Dinge kann ich nicht. Aber Mut? Hey, warum sollen andere das mehr haben oder mehr in sich tragen als ich? Und wenn ich Gott habe, hey, dann kann ich vielleicht auch durch Mut die Welt verändern. Wir hatten diese Woche ja auch so ein aktuelles Beispiel für Mut oder soll ich sagen Selbstvertrauen, oder? Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Uwe Hück, der Porsche-Betriebsrat, geht jetzt in die Pforzheimer Kommunalpolitik, ja, und er hat sich erst so gesagt, ich werde eine eigene Liste aufstellen. Und ich habe mir so das Interview angeschaut, was die PZ online gestellt hat, wo sie ihn halt gefragt haben, warum er diesen Schritt geht und so weiter. Und dann haben sie ihn am Ende auch gefragt, warum er sich das zutraut. Und dann sagt er so in seiner typischen Art zu dem Reporter, 1985 kam ich zu Porsche. Porsche pleite, heute Porsche erfolgreich. 2019 komme ich nach Pforzheim, Pforzheim pleite, jetzt dürfen Sie den Satz vollenden. Weißt du, man kann ja über ihn denken, was man will, aber an Mut und Selbstvertrauen mangelt es ihm, glaube ich, nicht. Und ich glaube, er ist so im besten Fall, also im besten Sinne eigentlich ein einfacher Typ, ein einfacher Mensch. Er hat nicht die besten Voraussetzungen gehabt, aber er ist zumindest mal ein Mann, der sich was traut, oder? Und wir haben auch erlebt, so wird man also scheinbar auch der Spitzenkandidat von der SPD, indem man sich was traut. Ne? Das finde ich stark. Michelangelo, der große Bildhauer und auch Architekt, der hat mal gesagt, die größte Gefahr, ich glaube, ich habe das mitgebracht, besteht für die meisten von uns nicht darin, ein Ziel zu hoch anzusetzen und zu scheitern, sondern es zu niedrig anzusetzen und zu erreichen. Wow, also es ist nicht so gefährlich, dass du etwas nicht schaffst. Es ist gefährlich, dass du die Ziele niedrig setzt und dich dann damit zufrieden gibst, weil du dann vielleicht ganz oft nicht das Potenzial ausschöpfst, was Gott in dich hineingelegt hat. Und der Soziologe Max Weber hat gesagt, es ist durchaus richtig und alle geschichtliche Erfahrung bestätigt es, dass man das Mögliche nicht erreicht, wenn nicht immer wieder in der Welt nach dem Unmöglichen gegriffen worden wäre. By the way, war das mein Glas Wasser? Kann mir das jemand nochmal voll machen? Ich brauche irgendwie nochmal. Steht auf der Bühne. Da ist noch was drin. Ha, danke, aber das ist deins. Das will ich dann wirklich nicht. Das ist. Na, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich hasse es, aus Versehen aus dem Glas von jemand anders zu trinken. Da hört bei mir der Mut auf, okay? Also, hey, das Gefährlichste in unserem Leben ist vielleicht nicht, dass wir verrückte Dinge wagen, sondern dass wir uns mit zu wenig zufrieden geben. Und ich glaube auch, wenn man sich Menschen anschaut, die auf ihr Leben zurückgucken, die bereuen meistens nicht das, was sie gewagt haben. Die bereuen meistens das, was sie sich nicht getraut haben und sagen sich, hätte ich doch. Edmund Hillary, das war der Mann, der gemeinsam mit einem Sherpa, Tenzing Norgay hieß der, als erstes den Mount Everest bezwungen hat. Und wisst ihr, was der mal gesagt hat? Er sagte, man muss kein fantastischer Held sein, um bestimmte Dinge zu erreichen, um erfolgreich zu sein. Man kann ein normaler Kerl sein, der ausreichend motiviert ist, um herausfordernde Ziele zu meistern. Und wisst ihr, dieser Edmund Hillary, der war überhaupt nicht der beste Bergsteiger seiner Zeit. Nein, die meisten Profis sagen, der ist da nur hochgekommen wegen dem Sherpa. Der hat das alleine überhaupt nicht gepackt. Und zeitgleich hat sich auch so eine britische Expedition auch auf diesen ersten Aufstieg vorbereitet. Die hatten viel mehr Finanzen, die hatten die besseren Bergsteiger. Aber Edmund Hillary ist einfach irgendwann losgegangen, während die anderen noch geplant haben. Und dann kam er an einen Punkt, da musste er sich rückwärts so in die Felswand stemmen und er wusste nicht und keiner wusste, ob dieses Gestein da halten würde. Er hätte 3000 Meter in die Tiefe fliegen können. Und er hat es einfach gemacht und es hat gehalten. Und wisst ihr, diese Stelle wird bis heute der Hillary Step genannt. Es werden Orte nach mutigen Menschen benannt. Wie abgefahren ist das denn? Und dann habe ich einen Zeitungsartikel, wo Reinhold Messner interviewt wurde. eben gerade über diesen Edmund Hillary. Und er sagt dann, Reinhold Messner hat ja 25 Jahre später auch den Mount Everest bestiegen, als erster ohne Sauerstoff dann in dem Fall. Aber er schreibt über diesen Hillary, er hatte diese sonderbare Gabe, es zu wagen. Und dann sagt er weiter, damals hatte ich natürlich viel über ihn gelesen. Und Peter Habeler, das war sein Kollege, und ich haben während der Besteigung viel von ihm gesprochen. Am Hillary Step dann, dieser Stelle, von der ich gesprochen habe, diesem 10 Meter ausragenden Wächtengrat, war ich voller Respekt vor Hillary. Aber wir wussten natürlich, wir schaffen es. Denn Hillary hatte es ja auch geschafft. Mut macht außergewöhnliche Dinge möglich. Und dein Mut kann andere ermutigen, selber mutige Schritte zu gehen. Sich etwas zu trauen, sich zu sagen, hey, wenn er das gewagt hat, warum nicht auch ich? Und ich will mit euch in eine Bibelstelle reinschauen, wo wir einfach erkennen, woraus Mut sich zusammensetzt. Ja? Wie Mut so ist, den Gott schenken will. Denn wir glauben ja nicht nur an einen Mut, der reines Selbstvertrauen ist. Wir glauben an einen Mut, der Gottvertrauen ist. Das ist der große Unterschied. Und ich glaube, deswegen haben Christen oft die mutigsten Dinge getan. Haben sich dort, sind in Städte gegangen, die von der Pest verseucht waren und haben den Menschen gedient, wo alle anderen nur noch ihr Leben schützen wollten. Aber sie haben gesagt, Was interessiert mich mein Leben hier? Ich weiß, dass ich ewig leben werde. Dann kann ich jetzt auch diesen Menschen dienen, denen keiner mehr dienen möchte. Ah, da sind übrigens, das ist der Edmund Hillary, da mit seinem Sherpa unten die beiden Bilder. Habt ihr noch mal ein Bild vor Augen? Apostelgeschichte 4, die Verse 8 bis 10. Petrus spricht hier, ihr führenden Männer und ihr Ältesten unseres Volkes. Werden wir verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben? Die haben jemand geheilt. Das war nicht das Problem. Nur das Problem war, dass sie das im Namen von Jesus getan haben. Und dass sie jetzt behauptet haben, dieser Jesus, den die Elite von Israel gekreuzigt hat, der lebt, der ist quicklebendig, der hat das hier getan und ihr müsst ihm alle nachfolgen. Das war das Problem, warum sie jetzt hier vor Gericht standen. Und Petrus sagt, wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Und jetzt kommt Mut. Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt habt. Denn Jesus ist der Stein, jetzt kommt es wieder, den ihr, Bauleute, er wendet hier eine alttestamentliche Stelle einfach auf die Leute an, das war eine krasse Sache für die, den ihr, Bauleute, verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. Die Mitglieder des Hohen Rats waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne Bildung waren oder besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Doch da der Gelähmte geheilt vor ihnen stand, konnten sie nichts dagegen sagen. Punkt Nummer 1, den wir uns einfach anschauen dürfen, ist der, göttlicher Mut hat wirklich nichts mit Begabung zu tun. Petrus und Johannes und auch die meisten anderen Apostel, das waren keine Leute aus beeindruckenden Familien. Die hatten keinen besonderen Stammbaum. Die kamen aus keiner besonderen Gegend, wo sonst irgendwie Helden Gottes im Alten Testament hergekommen wären. Nein, das waren auch ganz einfache Typen von dem Job, den sie nachgegangen sind. Das waren einfache Leute. Die hatten wahrscheinlich keine IQ von 130 und die hatten kein Stipendium für Oxford oder Harvard bekommen. Die hatten überhaupt nicht studiert. Die hatten ihre Grundschule besucht und das war's. Aber soll ich dir was sagen? Mut bedeutet nicht, dass du klug sein musst oder dass du alles Mögliche drauf hast. Mut, das ist völlig okay, wenn du viele Dinge nicht kannst, wenn du viele Dinge nicht weißt. Darum geht es überhaupt nicht. Mut bedeutet, dass jemand da ist, der sich von Gott gebrauchen lassen kann. Und ich habe so viele Männer und Frauen mittlerweile kennengelernt, die waren einfache Leute, die konnten manchmal keine 5 geraden Sätze rauskriegen. Und wenn sie über Jesus geredet haben, waren sie die überzeugendsten Menschen, die ich je getroffen habe. Das ist, was der Unterschied ist. Und der zweite Punkt, den ich mal ganz allgemein euch sagen möchte, ist der göttlicher Mut, der braucht auch keine Bilderbuchwelt. Guck mal, die sagen hier, hey, Das sind doch diese Leute, die ganz engen Freunde von Jesus waren. Das waren doch die besten Buddies von Jesus. Die sind doch immer mit ihm unterwegs gewesen. Hey, aber das hieß ja auch, dass die alles miterlebt haben, was jetzt zuletzt passiert ist. Dass ihr Held gekreuzigt worden ist, dass er als Verbrecher hingerichtet worden ist. Das sind doch die, die alle wie verrückt sich versteckt haben und abgehauen sind, die wir nicht unterm Kreuz gesehen haben, bis auf ein paar wenige. Das sind doch die, die die Biege gemacht haben. Warum stehen die auf einmal hier so da und sind so überzeugend? Warum sind die nicht abgefrühstückt? Warum liegen die nicht flennend in der Ecke? Warum hocken die nicht traumatisiert und depressiv in ihren Betten? Wir killen ihren Helden, wir schlagen den Kopf ihrer Bewegung ab und die laufen hier auf der Straße rum und erzählen allen, der lebt. Und wisst ihr was? Die haben eigentlich denen nicht vorgeworfen, dass sie irgendwie eine Meise hätten. Also wir haben eine Meise, aber das meine ich jetzt nicht. Ja? Die haben nicht gesagt, boah, die sind geisteskrank, die ticken jetzt völlig aus oder so. Ja? Darum ging es gar nicht. Jetzt weil die eben gerade dieses Trauma erlebt haben, da verlieren die völlig den Boden oder den Füßen, die reden sich da irgendwie was ein, die haben irgendeine Psychose oder so. Nein, worüber die sich wundern, ist, dass die so gut und so sicher hier auftreten können, dass sie so vernünftig von Jesus reden können und dass sie es so überzeugend tun können und dass sie auch noch Bibelverse parat haben, dass sie plötzlich irgendwie, dass sie hier wie Rabbis fast auftreten. Das ist, was die wundert. Und das ist so schön. Du musst kein Genie sein, um mutig sein zu können. Und du brauchst auch keine perfekten Voraussetzungen in deinem Leben, um mutige Schritte gehen zu können. Weißt du, Gott ist nicht darauf angewiesen, die perfekten Voraussetzungen bei dir oder in deinem Umfeld vorzufinden. Er hat genug Möglichkeiten, alles mit dir und alles in deiner Umgebung zu tun, was er tun möchte. Er hat genug. Er braucht nur Bereitschaft. Er braucht nur Menschen, die wollen. Er braucht Menschen, die für etwas, für jemanden brennen. Wir werden es gleich noch sehen. Aber jetzt ist die entscheidende Frage, oder? Wo kam dieser abgefahrene Mut bei Petrus und Johannes her? Was machte die ersten Christen so überzeugend? Was hat dazu geführt, dass die innerhalb von 100 Jahren die ganze damals bekannte Welt mit dem Evangelium erreicht haben? Was hat dazu geführt, dass es denen völlig egal war, ob sie mit einfachen Menschen unterwegs waren oder vor Königen und vor dem Kaiser standen? Was war in denen so besonders? Und ich habe mal Osterhase gespielt und das ist durchaus als Wortspiel vielleicht gemeint. Und ich habe die beiden Ostereier, die es im Text gibt, die habe ich bewusst versteckt. Und wer jetzt vielleicht selber in die Bibel geguckt hat oder einigermaßen aufmerksam war, der wird gemerkt haben, dass ich ein paar Dinge einfach aus dem Text entfernt habe. Ja, deswegen würde ich euch immer empfehlen, bringt eure Bibeln mit, lest da drin, denn sonst kann der Prediger euch ja alles Mögliche erzählen. Und soll ich euch was sagen? Ich bin nicht derjenige, der euch irgendwas Wichtiges geben kann. Es ist das Wort Gottes, was Kraft hat. Es ist das Wort Gottes, was durch den Heiligen Geist lebendig gemacht wird, was Kraft hat. Hey, ich will euch einfach mal ermutigen, fangt an, Bibelleser zu werden. Es gibt nichts Cooleres, okay? Und ich zeige euch mal hier, was ich versteckt habe. Punkt Nummer 1 ist der erste Satz, den habe ich einfach rausgenommen, okay? Habe ich einfach nicht mit vorgelesen. Und da steht, dass Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, sprach Petrus zu ihnen. Und dann kommt das alles, was wir gerade gelesen haben. Das ist der große Unterschied. Weißt du, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, getauft sein mit dem Heiligen Geist, den Heiligen Geist im eigenen Leben haben, das bedeutet, dass Gott als Person in dir leben möchte, in deinem Inneren seine Zelte aufschlagen möchte. Er will dich erfüllen, er will die Kraft, der Antrieb deines Lebens sein, er will dein Motor sein. Und das ist der entscheidende Unterschied, das macht aus Feiglingen Leute, die anpacken. Das macht aus egoistischen Babys Männer und Frauen, die sich mit ganzer Hingabe für Gottes Sache einsetzen. Für die beste Sache dieser Welt. Für Gottes Sache. Und weißt du, der Heilige Geist ist eben nicht nur irgendwie eine Superkraft, die dich irgendwie erfüllt. Ja, so wie bei einer von diesen Superhelden. Hast du jetzt einen Laserblick oder bist du der Mann aus Stahl oder was auch immer? Nein. Darum geht es nicht. Diese Worte, die wir manchmal lesen, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, Öl des Heiligen Geistes und so weiter, das darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Heilige Geist eine Person ist, die mit dir in Beziehung leben will. Und ja, er setzt Kraft in dir frei und er setzt Kraft durch dich frei, aber er ist nicht Kraft, er gibt Kraft. Er ist eine Person und das ist so wichtig. Ich will dir noch mal kurz sagen, wie der Heilige Geist dein Leben prägen will. Jetzt am, ich glaube diese Woche, am Donnerstag, habe ich einen Anruf bekommen und dann war die Mathelehrerin von einem unserer Kinder war dort am Telefon, okay? Und wir hatten eigentlich einen Termin für so diese Gespräche, die es da immer gibt. Und dann sagte sie, ich kann den Termin nicht halten, können wir am Telefon drüber reden? Und dann sage ich, jo, geht. Haben wir gleich angefangen, darüber zu reden. Und ihr wisst ihr, ich habe gemerkt, wie ich verändert war, wie ich so ein Gespräch führe. Ganz am Ende, mir ist aufgefallen, wie interessiert die war an unserem Kind, wie sehr die sich engagiert hat und wie sehr sie sich auch versucht hat, immer wieder für unser Kind einzusetzen und wie gut sie unser Kind auch einschätzen konnte. Ich habe mich richtig gefreut und habe gedacht, es ist Hammer, wenn es gute Lehrer gibt in den Schulen, oder? Hey, und wer immer diese Berufung hat, wir brauchen so viele gute Lehrer in den Schulen, ja, und schön, dass wir schon welche haben, aber hey, das ist so eine geniale Sache. Und wisst ihr, früher hätte ich einfach aufgelegt, aber so habe ich am Ende von diesem Gespräch einfach ihr das gesagt, was mir da aufgefallen ist. Und später stand ich der Julia gegenüber, wir haben uns unterhalten und ich sage, du bist schuld, dass ich ihr diese Komplimente gemacht habe. Das habe ich von dir gelernt, weil ich mit dir zusammen bin, fallen mir jetzt diese ganzen Sachen auch auf, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Du hast meine Augen in eine Welt geöffnet, die ich noch nicht kannte. Ja? Also diese Welt, dass es gut ist, Menschen zu ermutigen, dass es gut ist, auf Feinheiten zu achten und auf das, was eine Persönlichkeit ausmacht. Ich sage, du bist schuld. Im positiven Sinne, oder? Im positiven Sinne. Und ich glaube, das ist die Art, wie der Heilige Geist mit uns unterwegs sein will. Der will uns prägen durch die Bibel, durch Predigen, indem er durch zu unserem Herzen redet, in unsere Gedanken hineinredet, indem er durch Menschen zu uns redet, auch natürlich ganz stark. Und dann werden wir ihm ähnlicher. Wir fangen an, dieselben Dinge zu tun und zu sagen, die ihm wichtig sind. Dieselbe Dinge zu tun und zu sagen, die Jesus sagen würde an unserer Stelle. Das ist, was wir einfach erleben dürfen. Weißt du, wir könnten auch sagen, der Heilige Geist ist wie dieser Sherpa von Edmund Hillary, oder? Dieser Bergführer, der den Edmund Hillary überhaupt erst als ersten Menschen auf den Mount Everest gebracht hat. So will auch der Heilige Geist dich da warnen, ja, wo du dabei bist, vielleicht in gefährliches Gelände abzudriften. Und er sagt dir, und ganz oft auch durch Menschen, was dir nicht immer gefällt, wo deine Ideen schlechte Ideen sind. Er ermutigt dich, wenn du aufgeben willst. Du sagst, ich kann nicht mehr weiter. Ich bin nicht gut genug. Ich habe das nicht drauf, was ich hier gerade tun soll. Er kommt und ermutigt dich und sagt, doch, du kannst es schaffen und ich bin bei dir. Und er tut sogar noch mehr, weißt du? Er fängt dich auf, wenn du Fehler machst und abstürzt in deinem Leben. Und er bringt dich wieder zurecht. Das ist sowas Cooles. Aber was lock den Heiligen Geist in dein Leben. Und das sind sicher viele Dinge, aber ganz grundlegend ist es eine Sache. Der Heilige Geist stellt sich zu uns, der Heilige Geist kommt mit göttlichem Mut, dann, wenn wir mutige Dinge tun, die Jesus groß machen. Das ist mir so ein wichtiger Gedanke. So ein wichtiger Gedanke. Weißt du denn, der Heilige Geist und dieser nepalesische Bergführer, die haben noch eine Sache gemeinsam. Guck mal, diesem Tenzing Norgay, dem war es sein ganzes Leben lang völlig egal, dass er überhaupt keinen Ruhm abbekommen hat. Der ganze Ruhm, den hat Edmund Hillary bekommen. Ja, dieser Sherpa war auch dabei. Man ist sich nicht mal sicher, ob wirklich Edmund Hillary zuerst auf dem Berg war oder ob es nicht der andere war. Und sie haben es beide niemals verraten. Ich sage immer, wir waren eine Gemeinschaft, wir sind da zusammen hochgegangen. Es spielt keine Rolle, wer von uns zuerst hochgegangen ist. Vielleicht war es er. Wie abgefahren, oder? Und soll ich euch was sagen? Das ist die Art, wie der Heilige Geist auch wirkt in unserem Leben. Er hat dieses Gentleman-Gen. Er stellt sich nicht in den Mittelpunkt. Er stellt aber auch dich und mich nicht in den Mittelpunkt. Aber er sammelt alle Scheinwerfer, die er auf deiner Welt und in diesem Leben finden kann und richtet sie auf Jesus. Soll ich euch was sagen? Der Heilige Geist ist der Freund von den Freunden von Jesus. Der Heilige Geist wird da, er wird da göttlich angezogen, wo du Jesus von ganzem Herzen liebst, wo du ihn mehr suchst als alles andere, wo du für ihn leben möchtest, wo du Entscheidungen triffst, die ihn groß machen, wo du mutige Schritte gibst, die du dich vielleicht selber nicht traust, aber wo du sagst, ich weiß, das ist, was Jesus will. Da kommt der Heilige Geist in dein Leben. Das ist, was ihm wichtig ist. Ich habe hier noch mal kurz einen Bibelvers mitgebracht. Römer 8, 6 bis 9. Und weißt du, ich werde es kurz zusammenfassen. Letztlich sagt Paulus hier, es gibt die menschliche Natur und die will nicht, was Gott will. Und es gibt den Geist Gottes in uns und der will, was Gott will. So, deswegen kann aber der Geist Gottes nie sich mit deiner menschlichen Natur verbinden und er kann dir Recht geben, da wo du Gott nicht Recht gibst. Das kann er nicht machen. Er sagt, nein, der Heilige Geist wird immer Jesus ehren in deinem Leben und nicht unseren Egoismus, nicht unsere Kaputtheiten. Er liebt auch uns zu sehr, um das zu tun, weil er weiß, er würde sich ja daran beteiligen, dein Leben zu zerstören. Deswegen ist der Heilige Geist der dir sehr wohl und sehr gerne widerspricht. Das erlebe ich immer wieder. Es ist nicht immer schön, aber es ist immer am Ende besser als das, was ich selber mir vorgenommen habe. Und dann heißt es hier im letzten Vers, denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. An zwei Stellen im Neuen Testament wird der Heilige Geist der Geist Christi genannt. Das ist dieses Geheimnis von der Dreieinigkeit. Es spielt keine Rolle, ob wir den Heiligen Geist nennen oder den Geist des Vaters, so wird er auch genannt, oder den Geist Christi. Das ist eine enge Beziehung, ein Gott, der sich ein Wesenszentrum teilt. Und deswegen ist der Geist Gottes auch der Geist Christi. Und verstehst du, deswegen muss dir klar sein, dass der Geist Christi immer Christus in deinem Leben groß machen will. Und dort wird er angezogen. Das ist dann auch, was wir sehen in dem zweiten Vers, den ich einfach rausgenommen habe, den Vers 12 vorhin. Und da sehen wir, was wirklich im Herzen von Petrus und Johannes brannte, was im Herzen von der ersten Gemeinde brannte. Vorher hat er gesagt, Jesus ist der Eckstein, auf den es ankommt. Und dann sagt er, in ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um gerettet zu werden. Weißt du, ich glaube, das ist der Grund, warum sich der Heilige Geist zu Petrus und Johannes und zur ersten Gemeinde gestellt haben, weil sie für Jesus gebrannt haben, weil sie keine falschen Kompromisse gemacht haben, auch keine Rückschritte irgendwie ins Judentum und wieder irgendwelche Dinge aufzubauen, die neben Jesus retten würden. Nein, sondern sie haben gesagt, unser Messias ist jetzt da. Sie haben gesagt, ihr geliebtes Volk, ihr müsst ihn annehmen. Er ist der einzige Weg Gottes. Er ist der König, auf den wir gewartet haben. Er ist der, auf den die Schrift, das sagt Petrus später in 1. Petrus 1, Vers 10, er sagt, das ist der Geist Christi hat in den Propheten des Alten Testaments auf Christus hingewiesen. Boah, was für eine Aussage. Und deswegen sagen sie, wir können hier keine Kompromisse machen. Wir müssen für Jesus brennen. Wir müssen ihm die Hoheit einräumen über unser Leben. Weißt du, und was ich dir hier nicht sagen möchte, ist das, dass es keinen Mut mehr braucht, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt. Das will ich dir nicht sagen. Weißt du, der Heilige Geist kommt oft da, wo du anfängst, mutige Schritte zu gehen. Da kommt er. Weißt du, Glaube braucht auch diesen ungewissen Moment, von dem ich am Anfang geredet habe, dass du einfach losrennst und springst. Und sagst, Gott, jetzt bin ich in deiner Hand. Ich habe keinen doppelten Boden, kein Seil. Du allein bist mein Boden, mein Halt, mein Seil. Ich tue das, weil ich glaube, dass es richtig ist, weil du es willst. Ich tue es, weil ich dich liebe, aber ich gebe mich damit in deine Hand. Auch wenn ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Und weißt du, was ich dir nicht sagen möchte, ist das, dass du irgendwie jetzt durch Gehorsam und durch Leistung dir verdienen sollst, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt. Nein, ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, Jesus zu genießen, dass du anfängst zu verstehen, dass Jesus schöner und herrlicher und besser ist als alles andere, was es nebenher noch geben kann. Weißt du, wenn wir uns anschauen, wie Gott es geplant hat, als er diese Welt geschaffen hat, wir sehen am Anfang der Schöpfung und auch am Ende der Bibel, im ersten Buch der Bibel und im letzten Buch der Bibel, dass Gott diesen einen Plan hat. Und er hat diesen Plan angefangen, dass Menschen die Gegenwart Gottes genießen sollten. Deswegen schuf er diesen Garten. Das war wie ein Schlosspark sozusagen. Das ist das Bild, was sie da vor Augen hatten. Ja? Wo Gott selbst der König ist und wo seine Menschen, seine Unterkönige und seine Unterkönigin, ja, seine Gegenwart genießen sollten. Und dann in der Offenbarung, in den letzten Kapiteln, sehen wir, dass sich wieder Himmel und Erde vereinigen, dass Gott wieder einfach da ist bei seinen Menschen und dass sie ihn genießen sollen. Das ist das allererste, warum der Himmel ist. Warum Glaube schön ist. Weil Jesus da ist. Und verstehst du, es geht nicht darum, dass Gott dir was wegnehmen will. Es geht darum, dass er möchte, dass du verstehst, dass es nichts gibt, was mehr zu genießen ist als er selbst. Als er selbst. So. Jetzt will ich dich einladen, selber über vielleicht mutige Schritte in deinem Leben nachzudenken. Und dazu habe ich dir ein paar Fragen mitgebracht. Und weißt du, es geht mir darum, dass ich dich einladen will, durch diese Fragen zu prüfen, welche Impulse Gott in dein Leben hineinspricht. Welche mutigen Schritte Jesus dir vorschlägt heute Morgen. Nicht, eigentlich ist das kein Vorschlag, denn wir reden von dem König aller Könige, ja? Der ein Interesse an dir hat. Und da will ich dir ein paar Fragen mitgeben. Nummer 1. Zu welchen Dingen in deinem Leben solltest du mutig Nein sagen? Weil du weißt, dass sie nicht zu Jesus passen, weil du vielleicht auch nur weißt, dass es die Prioritäten verschiebt. Ja, es ist vielleicht nicht Sünde und nicht falsch, aber es nimmt dir die richtige Richtung, die richtige Ausrichtung in deinem Leben. Vielleicht auch musst du zu Menschen Nein sagen, die nicht gut sind für dein Leben und die faule Kompromisse fördern in deinem Leben. Wo musst du Nein sagen? Mutig Nein sagen. Zweite Frage, ich glaube, die ist ganz wichtig für viele Menschen, für uns heute Morgen. Wo solltest du mutig ehrlich werden? Weißt du, ich habe so einen Eindruck gehabt während der Vorbereitung auf diese Predigt, dass ganz viele hier heute sitzen, die eigentlich eine Show letztlich abziehen und sich selber als stark ständig verkaufen. Manchmal sogar Gott gegenüber, aber auf jeden Fall auch ihren Geschwistern in der Gemeinde gegenüber. Und ich will dich fragen, hey, wo solltest du mutig Gott einfach deine Schwachheit bekennen? Wo solltest du einfach ehrlich werden vor Gott? Und wo wäre es vielleicht sogar dran, dass du Menschen das bekennst? Denn die Bibel entwirft eine Vision von Menschen, die sich gegenseitig vertrauen und die sich gegenseitig unterstützen. Dann, welches mutige Gespräch ist für dich dran? Vielleicht in deiner Ehe, dass du sagst, hey, ich möchte, dass wir was verändern, weil ich denke, dass das und das Gott für uns will. Oder ein Gespräch, wo du merkst, da steht was zwischen uns und ich möchte das klären. Oder was auch immer. Oder eben ein Gespräch, was sich auf die anderen Dinge bezieht, wo du Nein sagen musst. Dann will ich dich fragen, welche mutigen Träume hat Gott dir gegeben, die du einfach aufgegeben hast im Laufe deines Lebens. Und ja, es gibt auch Dinge, das sind unsere eigenen Träume und Visionen und da darfst du ja gerne mit weisen und mit feurigen Menschen auch drüber reden und dann kann man, glaube ich, einen Eindruck davon bekommen, was wirklich Gottes Plan hier ist. Aber welche Träume hast du aufgegeben, die Gott aber nicht aufgegeben hat? Und als letztes eine Frage, hey, was möchtest du eigentlich tun, um dich herauszufordern? Ich glaube, dass unser Mut nur da wachsen kann, wo wir uns in Situationen begeben, wo wir auch Mut brauchen. Und das ist die Frage, wo kannst du das tun? Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Das ist Jan Hus, 1370 in Böhmen geboren, heutige Tschechei. Und das war jemand, der hat katholische Theologie studiert, wurde dann am Ende Priester und auch Professor für Theologie an der Universität in Prag. Und lange bevor es einen Luther gab, kam er zu der Überzeugung, dass die Bibel über der Kirche steht. Und so hat er angefangen, in der Öffentlichkeit auf Tschechisch zu predigen statt auf Latein. Er hat die Kirche kritisiert für ihre falschen Positionen, weil er einfach im Lichte vom Worte Gottes diese Dinge erkannt hat. Und er hat auch angefangen, Lieder mit den Christen zu singen in ihrer Heimatsprache. Ja. Und er hat eben auch ganz stark betont, wir müssen der Bibel mehr gehorchen, müssen Gott mehr gehorchen, selbst als der Kirche. Und wisst ihr was, es gab dann ziemlich schnell Tumulte in Prag, seine Gegner und seine Fürsprecher haben sich miteinander angelegt. Der König hat ihn erst noch beschützt. Und dann wurde er auf ein Konzil eingeladen in Konstanz und man hat ihm freies Geleit zugesichert. Wenn er kommen würde, würde er wieder abziehen dürfen. Man hat sich nicht dran gehalten, hat ihn einkassiert, man hat ihn aufgefordert, abzusagen dem, was er da glaubt, dem, was er da gelehrt hat. Und er hat sich geweigert und er wurde am Ende auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und in einem letzten Brief an seine Freunde hat er geschrieben, das Einzige, was mich tröstet, ist, dass sie meine Schriften wohl eifriger gelesen haben, sogar als die Bibel, und darin zumindest die Wahrheit kennengelernt haben. Und er ist für seinen Glauben gestorben. Und ich denke und ich bin mir sicher, das ist nichts, was man einfach so in sich drauf hat, weil man vielleicht irgendwie streitlustig ist und Recht haben will und so weiter. Hey, das hat echt auch seine Grenzen. Aber wenn der Geist Gottes da ist, dann glaube ich, können wir am Ende des Tages sogar die heftigsten Situationen mit ihm überstehen. Amen. Amen. Ich will euch einladen, dass wir vielleicht kurz aufstehen und zusammen beten. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne und die Moderatorin kann sich auch bereit machen. Und wisst ihr, ich habe so einen Gedanken noch mitbekommen und ich musste an den König Saul denken im Alten Testament. Und ihr Lieben, da stellen wir fest, dass Angst und Panik und Dinge, wo einfach Menschen nicht mehr die Dinge tun, die Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, dass es ein Kennzeichen dafür ist, dass der Heilige Geist nicht mehr präsent ist in ihrem Leben. Bei Saul war das ganz stark so. Der Geist Gottes war auf ihm, es wurde am Anfang gesagt, sein ganzes Leben verändert sich dadurch. Er wird eine neue Person, wird quasi schon im Alten Testament gesagt. Aber dann durch Ungehorsam, indem er Gott nicht mehr ehrt als Menschen, verliert er die Gegenwart des Heiligen Geistes in seinem Leben. Und er wird ein Mensch, der von Panik getrieben ist. Ein Mensch, der von Angst getrieben ist. Und er verliert am Ende alles. Weißt du, wir brauchen immer wieder eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und wenn du in deinem Leben Dinge siehst, dass, wenn es auch nur einzelne Bereiche sind, diese Bereiche eher von Angst beherrscht werden, eher von Unglaube, eher davon, dass du denkst, hey, da fühle ich nur Verdammnis, da fühle ich keine Hoffnung. Weißt du, dann glaube ich, dass das nicht der Heilige Geist in deinem Leben ist. Dann glaube ich, dass das ein Hinweis darauf ist, dass du Gott in deinem Leben brauchst. Und ich will euch jetzt segnen. Und wenn du Sehnsucht hast, dann streck dich doch jetzt aus nach dem Heiligen Geist. Streck dich aus nach Jesus in deinem Leben. Streck dich aus, danach ihn ganz neu zu lieben. Und hab doch jetzt vielleicht in deinem Herzen so diese Bereitschaft zu sagen, Gott, wenn du mir mutige Schritte zeigst, ich will sie tun. Ich will, dass dieser Mut zurückkommt in mein Leben, den du geben kannst. Und wenn du ihn nie gespürt hast, diesen Mut, weißt du, es kann heute das erste Mal sein, wo du ihn erlebst. Öffne dich für Jesus. Herr, ich segne jeden, der hier ist, Herr. Mit Mut, den dein Heiliger Geist schenkt, Herr. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst in unsere Herzen und Jesus in uns groß machst, Herr. Dass du alle Ängste austreibst, Herr. Egal, ob sie unsere Situation auf der Arbeit betreffen, unser familiäres Umfeld, Herr Jesus. Auch Finanzen, vielleicht Konflikte, die da sind, die Zukunft, Herr Jesus. Ich bete, dass du jetzt kommst und unser Herz mutig machst, Herr, in allem auf dich zu hören und dir zu folgen. Komm, Heiliger Geist, Herr, erfülle uns jetzt.